3, 2, 1, Boom! Welcome to the Sonic Boom Podcast und heute mit einer Folge mit einem Live-Gast und nicht nur mit irgendeinem, sondern mit unserer Designerin Saskia. Hi!
Hi! Ja, das Verrückte ist, dass die Saskia jetzt hier neben uns sitzt und wir arbeiten wirklich seit 2013 zusammen. Sie war unsere allererste Designerin, hat unsere komplette Journey mitgekriegt. Und das Verrückteste ist, dass wir uns eigentlich überhaupt erst zweimal im Leben gesehen haben. So einmal auf der DNX, obwohl du, glaube ich,
zweimal.
Ich kann mich aber nur noch an einmal erinnern, dann war ich wahrscheinlich einmal total nicht present. Und ja, jetzt das zweite Mal hier in Brasilien auch noch, in unserem Haus hier in Ilha do Guajiru. Voll krass.
Ja, richtig schön hier zu sein, auf jeden Fall.
Erzähl mal, wie wir dich damals gefunden haben. Da gab es die DNX noch gar nicht, da haben wir noch ganz andere Sachen gemacht. Ja. Wie haben wir dich da kontaktiert?
Da hatte ich gerade meine Steuernummer besorgt, meine erste während des Studiums. Ich habe noch Design studiert und ich glaube, ihr habt inseriert bei Das Auge.
Ich habe euch geschrieben.
Ja, stimmt, ich hatte so, inseriert.
Ich hatte euch geschrieben.
Und Das Auge, für alle, die es nicht kennen, ist so eine Freelancer-Plattform speziell für Grafik und Design, ne?
Genau. Und da habe ich angefangen, einfach mal so ein bisschen frei zu arbeiten neben dem Studium, um mir was dazu zu verdienen. Und dann hat es mit euch direkt geklappt. Ihr wart auch so ziemlich meine ersten Kunden eigentlich.
Krass, und wirkt es so mega professionell. Und
dachte, wow, jetzt. Nee, voll aufgeregt damals doch, glaube ich. Und ja, jetzt immer noch, ne?
Ja, voll krass. Und du warst ja auch jahrelang dann nicht auf dem DNX-Event. Was hast du denn überhaupt?
Lass uns mal vor DNX nochmal sagen, welche beiden Projekte es da ging.
Online Angels habt ihr, glaube ich, als erstes.
Online Angels, das war so eine Art Online-Marketing-Agentur, die so Dienstleistungen für andere gemacht haben, als Freelancer und?
Und die Sache mit dem Motorroller in Berlin.
Hauptstadtroller,
genau.
Oh, das war eine krasse Story, ey.
Ja, da wollten wir Roller vermieten in Berlin, weil ich hatte so einen Roller aus China, so eine Vespa, die hat man in Berlin nicht bekommen.
Genau, Oldschool, richtig 60er, 70er.
Und wir dachten, davon müsste es noch mehr geben und wir importieren die aus China und vermieten die. Und dann hatten wir den Brand Hauptstadtroller uns ausgedacht und du hast uns ein Logo dafür
gemacht. Genau. Und die Domain war frei, da hatte ich mich dann voll gefreut. Aus SEO-Aspekten so und dachte, war irgendwie ein geiler, knackiger Brand, aber wir wussten nichts über Importieren von Vehicles, wir wussten nichts über Versicherungs- von Fahrzeugflotten.
Ja, also es war einfach nur so Harakiri. Aus dem Excitement heraus. Ja. Aber mir fällt noch was ein, wir haben auch noch Rock My Side,
stimmt.
Das war noch das
stimmt, das
zweite
Logo.
Das war so Website-Erstellung.
Ja. Ja. Und ich glaube, dann kam fast noch Travelicia.
Das war noch vor DNX.
Ja.
Also total verrückt irgendwie. Aber wolltest zwar selbstständig sein, aber hast noch keine Connection zu Traveln und Reisen, trotz dass du ja für uns gearbeitet hast.
Genau.
Ne?
Nee, zu der Zeit noch nicht so richtig. Ich wollte immer schon mal reisen. Ich hatte immer so diesen Wunsch in mir, das mal irgendwie länger ins Ausland zu gehen oder so. Aber während der Schule war mir das irgendwie noch zu weit aus der Komfortzone raus. So, ich hatte erst mal gedacht, so in der 11., 12. Klasse, wie es viele so machen, mal ein Jahr in die USA oder so zu gehen. Und dann vor der Ausbildung, die habe ich ja vor dem Studium noch gemacht, oder danach mal in Australien zu gehen. Aber irgendwie nie so richtig getraut. Und dann, ja, wie das so ist, irgendwie im 9-to-5 gelandet. War dann aber nach der Ausbildung als Mediengestalterin damals noch in meiner Heimatstadt irgendwie total unglücklich und dachte so nach der Ausbildung so, scheiße, das kann doch jetzt nicht gewesen sein. Das, so soll jetzt irgendwie mein Leben dann die nächsten 40 Jahre aussehen. Und habe mich dann halt entschlossen, nach Hamburg zu gehen zum Studieren. Und da habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen nochmal freier zu denken. Weil man natürlich auch während des Studiums nochmal mehr Freiheiten hat. Und
du kommst ursprünglich aus
Nordrhein-Westfalen, aus der Nähe von
Münster. Rheine. Und hat bei uns auch geholfen, in eine größere Stadt zu gehen, um noch größer zu denken.
Total. Ja. Und da wurde man dann irgendwie so ein bisschen freier. Und gut, nach dem Studium, da hatte ich ja dann schon für euch gearbeitet und für ein paar Kunden, aber dann kam ein gutes Stellenangebot in einer großen Hamburger Agentur. Und
Dann warst du noch mal im 9-to-5.
Ja, nach dem Studium. Da habe ich auch nur noch für euch gearbeitet tatsächlich. Alle anderen Kunden musste ich dann absagen, weil ich einfach so viel arbeiten musste in der Agentur. Und wirklich.
Wussten die das oder hast du gar nicht offiziell gefragt?
Ich weiß es ehrlich gesagt. Wahrscheinlich habe ich es nicht erwähnt.
Ja, muss ja auch nicht.
Aber auch sofort gemerkt, dass das irgendwie nichts für mich ist. Ich habe dann gesagt, zieh es jetzt ein bisschen durch für den Lebenslauf, ne, weil es immer so ein Türöffner ist in der Designbranche, wenn du so einen großen Namen auf dem...
Ja, das war eine fette Agentur.
Das war eine sehr, sehr große Agentur. Und aber gar nichts für mich. Ich wusste es auch schon, bevor ich da angefangen habe, habe es aber trotzdem gemacht. Aber das war auch ganz gut so. Ich habe viel gelernt und gleichzeitig, was glaube ich so das Wichtigste war, ich habe gemerkt, dass es eben so überhaupt nichts für mich ist und dass diese ganze Corporate-Welt nicht zu mir passt und dass ich eben was ändern will und habe das da so richtig in mir gespürt, dass das nicht funktionieren wird für mich und dass ich was anderes will. Und dann war einfach irgendwann die Pain so groß, dass ich einfach hingeschmissen habe und auch ohne doppelten Boden einfach gekündigt und selbstständig gemacht. Und dann Glück gehabt, hat auch sofort funktioniert.
Und wie würdest du uns so von außen beschreiben, wie so die Zusammenarbeit mit uns war? So chaotisch, impulsiv oder mit 1000 Ideen?
1000 Ideen definitiv und impulsiv auch, aber immer total lustig und entspannt eigentlich, würde ich sagen. Klar, so vor der DNX ist natürlich immer viel los gewesen, aber das wusste man dann ja. Nee, aber impulsiv und viele Ideen, das trifft es, glaube ich, am besten.
Ja? Okay, habe ich mich selber schon ein bisschen geschrieben. Aber wie kam denn dann überhaupt dann bist du irgendwann mal auf eine DNX, aber ganz viel später, wo du schon jahrelang für uns gearbeitet hattest.
Glaubst du, ne? Die dritte oder vierte waren wir.
Hattest du eigentlich von Anfang an verstanden, was wir da so überhaupt machen? Oder kam das so nach und nach, dass es greifbarer wurde und dann...
Es wurde natürlich immer greifbarer, aber ich saß halt auch immer so in Hamburg an meinem Schreibtisch und dachte so... Das geht auch. Ja. Guck da so in Hamburg raus aus dem Fenster in den Regen.
Die Werbemittel gesetzt, die Agenda, die Speaker.
Immer mit den schönen, bunten Bildern, mit den Palmen und dem Meer und ihr dann mit euren YouTube-Videos damals noch.
Oder jedes Jahr haben wir ein neues, wie heißt das, Key-Visual entworfen, ne? Genau. Für die Website.
Ja. Für das gleiche Event haben wir natürlich mit dem gleichen Logo, aber immer ein neues Hintergrundbild dann für alle Werbemittel und so. Ja. Damit es auch wieder frisch aussah und einfach... Hat es auch Bock gemacht, immer mal was zu verändern, ne?
Ja, das war auch immer eine der schönsten Aufgaben, irgendwie stundenlang Bildrecherche und schöne Bilder gucken, das war immer schön. Genau, und eure Videos musste ich ja dann auch mal gucken, weil wir immer dann die Preview-Bilder für YouTube gemacht haben. Da musste ich natürlich das Video auch ansehen, deswegen habe ich jedes einzelne Video geguckt und habe immer gedacht, so, eigentlich würde das ja auch gehen und...
Und hat das dann dich dazu gebracht, weil jetzt reist du ja auch und hast deine Wohnung aufgegeben. Dazu kommen wir ja gleich noch. Oh, jetzt will Sonic was sagen.
Ja, um dann noch mal kurz einzuhaken. Du hast ja jetzt gerade gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit uns war, für dich. Ja. Und für uns oder speziell für mich war es voll angenehm mit dir, weil ich kenne das auch vorher, als ich noch angestellt war in der Agentur und dann hatten wir auch Kreativagenturen, die uns zugearbeitet haben oder mit uns gearbeitet haben. Die waren... einfach sture Umsetzer. Und ich fand das so cool, dass du so proaktiv dann auch mitgedacht hast. Und dann nochmal hatten wir irgendwie ziemlich klar gebrieft, drei verschiedene Beispiele. Und hast gesagt, ich habe noch ein viertes gemacht.
Ja.
So, und oftmals war es dann auch noch deine Version oder so. Oder du hast dann selber selbstständig Fehler ausgemerzt. Manche Kreativagenturen waren dazu nicht imstande oder wollten nicht in die Verantwortung. Und bei dir hatte ich immer so das Gefühl, man kann auch so ein bisschen loslassen und muss nicht micromanagen.
Ja. Das cool. Kommt, glaube ich, manchmal auch einfach mit diesem 9-to-5, wenn du jeden Tag so dieselbe Szenerie, dieselben Leute um dich hast und meistens arbeitest du ja, wie ich zum Beispiel in der Agentur, habe ich für eigentlich zwei, insbesondere eine ganz große Brand gearbeitet, aber da kriegst du einfach ja wie so ein Regelheft, ein dickes Corporate Design Manual auf den Tisch und musst dich halt dran halten. Also so sehen die Seiten aus, so viel Abstand hast du nach oben, nach unten das Logo in der Größe, mit Abstand nach oben so und das muss da stehen und das steht da und du hast halt gar nicht so viel Spielraum und
das ist krass, machen sich vielleicht einige gar nicht bewusst in der Corporate-Welt, wie eng da wirklich auch der Rahmen ist, ne? Gerade wenn es ums Branding geht.
Das ist das. Und das klingt immer so cool, in einer großen Agentur zu arbeiten für irgendeine große Brand, aber im Endeffekt siehst du dann einfach über Monate nichts anderes. Und das finde ich so als Designer wahnsinnig schwierig, weil du einfach gar nicht viel Spielraum hast für dein Design. Ja, das geht total runter.
Ist fast wahrscheinlich wie früher, so als kleines Kind mal nach Zahlen. So ungefähr. Von 1 auf 2, nach 3, nach 4, nach 5.
Genau. Deswegen, ich arbeite viel lieber mit kleineren Brands zusammen, die einfach noch ein bisschen Spielraum haben, die noch kreativ sind und wo man einfach ja noch mitentwickeln kann irgendwo.
Ja. Ja, und jetzt bist du ja auch unterwegs und hast sogar deine Wohnung in Hamburg gekündigt. Genau. Das war vor 2 Jahren ungefähr, dich auch abgemeldet.
Ja.
Und dann wart ihr, ich fasse das mal kurz zusammen, dann kannst du mehr dazu erzählen, viel auf Bali, habt da auch Airbnb-Business gemacht, also eine Wohnung angemietet und schön gemacht und vermietet. Dann seid ihr jetzt auch viel auf Madeira gewesen und in Portugal und habt in Madeira auch ein Haus gekauft, was ihr auch vermieten wollt, aber auch für euch nutzen wollt.
Genau.
Und jetzt bist du zum ersten Mal in Brasilien. Und wollt ihr jetzt länger bleiben, ne? So ungefähr. Wie sind so die Zeiten bisher als Nomad gewesen? Vor allem als Designer, auch mit Internet und...
Richtig schön eigentlich, muss ich sagen. Es war ja bei uns so eine kleine Journey irgendwie. Wir haben... erst war das mit Bali quasi. Da hatten wir die Wohnung in Hamburg noch so ein bisschen sicherer Hafen, man hat noch seine Wohnung und kann noch zurück, sind dann aber für ein paar Monate nach Bali gegangen, haben dann eine Villa eingerichtet in Canggu.
Also du und dein Freund, genau. Ne? Der Portugiese ist.
Genau.
Fabian.
Fabian, ja. Mhm. Und sind da ein paar Monate geblieben. Als wir dann gerade zurück waren, ging Corona allerdings los, womit wir nicht wieder zurückkamen. Wir sind wirklich mit dem Gedanken aus Bali abgereist, sodass wir in ein paar Wochen wiederkommen. Daraus wurde dann erstmal nichts, haben aber dann trotzdem auf Airbnb vermietet und es hat auch zum Glück trotzdem geklappt. Hm. Und hatten das Haus dann jetzt auch bis vor ein paar Monaten eigentlich noch, haben es jetzt aufgegeben, sind dann während Corona irgendwann, weil wir dann ja einige Monate in Deutschland waren und dann irgendwann im Winter so mit dem ganzen Lockdown ist uns echt die Decke auf den Kopf gefallen. Dann sind wir nach Madeira gegangen, wollten ursprünglich nur für einen Monat, haben auch unseren Hund bei meiner Mama gelassen für die Zeit. Und dann, als wir da waren, war es irgendwie so, oh, nee, jetzt zurück geht gar nicht. Und sind dann eigentlich nur kurz nach Deutschland, haben den Hund eingepackt, der ist dann das erste Mal geflogen.
Balu.
Balu, genau.
Ja, und immer dabei bei dir.
Ja.
War das früher auch so ein kleiner Dealbreaker im Kopf, dass du gedacht hast, mit Hund reisen ist doch schwierig.
Total. Also ich habe es immer gedacht, auch in Europa, dass es schwierig wäre, obwohl Balu ja sehr klein ist. Also er hat ja mit Tasche genau 8 Kilo, was bei den meisten Airlines so die Hürde ist, dass er halt oben mit in der Kabine einfliegen darf. So unten drin würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber vorher hat man immer so in Problemen gedacht. Und das war immer ein Punkt, wo ich dachte, Hunde, die brauchen ja auch irgendwie zu Hause ihren gewöhnten Tagesablauf und fliegen, dann regt er sich auf und das ist auch nicht so einfach. Aber dann haben wir es einfach mal durchgezogen und festgestellt, das ist ja total einfach und seitdem kommt Balu überall mit.
Und er blüht auch voll auf,
jetzt,
oder?
Ja, läuft er gerade in unserem Garten rum, ne? Ja, genau. Also, und bekommt gerade ein Hähnchen gekocht von dem Cleo. Naja, auf jeden Fall, was hat euch denn an Madeira dann so gut gefallen, dass ihr dann länger da geblieben seid und da sogar dann eine Wohnung gekauft habt?
Ja, das war ja tatsächlich so recht spontan eigentlich. Es war einfach das Gefühl. Vor ein paar Jahren waren wir schon mal kurz da, weil ich Kunden da hatte, die uns dann eingeladen haben. Für die habe ich eine Website gemacht. Und da vorher hatten wir Madeira nie auf dem Schirm, weil es einfach nicht diese langen Sandstrände gibt, wonach man so meistens typischerweise eher sucht. Und aber dann hat es uns irgendwie so gut gefallen. Es hat so einen angenehmen Vibe, schöne Temperaturen. Es ist sehr
ruhig. Für den Kanaren, ne?
Genau.
Gehört aber nicht zu Portugal, sondern...
Doch, gehört zu Portugal.
Gehört zu Portugal, aber ist doch eigenständig.
Ist eine autonome Region. Ja.
Autonome Region.
Genau, die haben auch einen eigenen Präsidenten und die sind so ein bisschen abgekoppelt. Die hatten auch während Corona andere Regeln als am Festland. Das heißt, wo wir da hingegangen sind, da waren die Regeln da relativ locker, weswegen auch sehr viele Nomaden in der Zeit da hingegangen sind.
Also da ist auch eine große Nomad-Szene, ne?
Ja, absolut. Das wurde, glaube ich, sogar in der Zeit irgendwann so ein bisschen initiiert. Da gab es einen, Gonzalo Hall hieß der, glaube ich, der hat quasi so ein Nomad-Village aufgebaut. Ja, es ist ein Portugiese auf jeden Fall. Der hat es dann auf Madeira aufgebaut und hat dann sehr viel Werbung dafür gemacht und dadurch kamen sehr, sehr viele Nomaden. Und jetzt gibt es da eine riesengroße Szene, also auch in Funchal, Punta do Sol und Machico sind so die Orte, wo die sich rumtummeln und gibt Facebook-Communities, einen riesen Slack-Channel zu allen möglichen Themen, wann Yoga im Park ist, wann Community-Dinner ist, Coworking-Spaces, also da ist auf jeden Fall jetzt eine riesengroße Szene entstanden.
Richtig, das ist ja cool, ich glaube gerade Corona hat auch nochmal so neue Nomad-Hotspots nach oben gebracht, auf jeden Fall zum Beispiel Tulum, Mexiko, weil da die Regeln relativ lasch waren.
Ach so, ja, wo die Regeln
waren. Ja, klar. ich meine, das ist ja genau die Denke, so geh dahin, wo du am besten behandelt wirst. Und dann war klar, die Nomads haben sich dann alle in Tulum getroffen. Wo war noch ein Hotspot? Madeira. Aber gefühlt sind da so ein paar neue dann auch nach oben gekommen.
Genau,
ja, auf jeden Fall. Und du bist jetzt zum ersten Mal in Brasilien, ne? Hier gibt es ja auch das Digital Nomad Visa, also das hast du jetzt bis jetzt noch nicht beantragt, hast es aber eventuell vor. Was ist denn das genau und wie beantragt man das?
Ich wollte es eigentlich machen, bin aber jetzt irgendwie in der Zeit in Deutschland nicht mehr wirklich dazu gekommen in den 6 Wochen.
Vielleicht wegen dem Führungszeugnis.
Ja, genau, ne? Ja. Genau. Und das hätte einfach jetzt auch irgendwie zu lange gedauert, weil ich mich zu spät entschieden habe.
Und hättest du nach Bonn gemusst, oder was? Du meinst, es ist nur noch Präsenz?
Nee, man kann es nicht mehr online bestellen, man kann es aber zu Hause, also in der Heimatstadt,
Bürgeramt,
auf dem Bürgeramt, genau, bestellen. Ja.
Aber grundsätzlich kann man das Digital Nomad Visum auch noch hier in Brasilien beantragen, online.
Genau,
man braucht halt nur ein paar Papiere,
genau,
die man gegebenenfalls aus Deutschland braucht. Aber man könnte die im Worst Case mit UPS halt auch hier rüber schicken.
Genau, das wäre halt noch möglich. Genau, man braucht halt einfach einen Reisepass, dann das polizeiliche Führungszeugnis, ich glaube für die Länder, wo man in den letzten 12 Monaten gelebt hat, dann eine internationale Krankenversicherung und...
Und muss man nachweisen, dass man online arbeitet,
genau,
oder?
Entweder man weist nach, dass man online einen Job hat und so viel Geld im Monat verdient, oder dass man, ich glaube, irgendwie so 17.000, 18.000 Euro irgendwie auf dem Konto hat und dann kriegt man dieses Digital Nomad Visum und kann... ein Jahr bleiben, mit der Option, das noch um ein Jahr zu verlängern.
Wow. Weil wir haben eine Freundin in Kolumbien, die hat das auch gerade beantragt und die hatte dann auch nachgewiesen, dass sie online Geld verdient, hat denen auch Screenshots und so geschickt, dann wollten die aber trotzdem nochmal handgeschrieben von Kunden, ich hatte selber auch schon mal was bei ihr gebucht, die macht so Bioresonanz-Online-Programme, handgeschrieben vom Kunden, dass wir was von ihr gebucht hatten und für wie viel und so. Das haben wir ihr dann geschrieben und geschickt.
Ja, das hatte ich mich nämlich auch noch gefragt, wie ich das nachweisen kann. Ich kann ja meine Firma, ich habe eine US-LLC, kann ich nachweisen, dass ich die habe.
Oder Rechnungen, also, ne, die du geschrieben hast.
Ja, genau, aber jetzt irgendwie
überredet. Ah, das war Kolumbien, vielleicht ist hier auch
anders. Ja, das ist klar.
Aber wir kennen zum Beispiel ein Couple in Floripa, die haben das durchgezogen. Ne? Ja, vielleicht kommen die auch mal auf den Podcast, dann können die noch mal genauer erzählen.
Was und wie lange gilt das dann, wenn man es hat?
Ein Jahr.
Eine Option. Dann kann man es aber verlängern jedes Mal.
Ja.
Also natürlich mega Unterschied, weil sonst wir als Deutsche, also mit dem deutschen Passport hast du 3 Monate erstmal, ne?
Genau.
Dann gibt es noch ein paar Hacks, wie man verlängern kann. Aber mit dem Nomad Visa bist du dann ein Jahr safe und kriegst auch eine eigene CPF, die hier relativ nützlich ist in Brasilien, wenn du länger bleibst.
Genau. Und sag mal, ihr seid ja jetzt hier mit dem Baloo halt nach Brasilien gekommen und jetzt mit Hund zu reisen hat auch ein paar Challenges, auch ein paar bürokratische, ne?
Ja.
Erzähl da mal was, wenn jetzt jemand denkt, oh, ich kann nicht, weil ich habe ja den Hund. Ja.
Also in der EU ist es wirklich einfach, man braucht einfach nur den EU-Heimtierausweis, der Hund braucht eine Chipnummer und eine Tollwutimpfung. Das war's. Das ist wirklich komplett einfach.
Nach Madeira war auch.
Genau, nach Madeira ist total einfach.
Ist auch noch EU.
Und ist ja auch nicht so ein weiter Flug und dann... Außerhalb der EU muss man dann schauen, was das jeweilige Land, wo man hin möchte, für Anforderungen hat. In Brasilien musste ich auf jeden Fall natürlich, weil dann der Heimtierausweis nicht gilt, braucht man so ein internationales Gesundheitszertifikat und vom Amtstierarzt. Und
gibt's ja mehrere Amtstierärzte oder dann?
Ich glaube, das ist immer so pro Kreis, also je nachdem,
muss wo man lange wohnt. Warten?
Nee, es ging tatsächlich. Also ich war in meiner Heimatstadt, ich habe es bei meiner Mama.
Nein.
Da war es halt in Steinfurt. Kann sein,
dass es. Kenn ich auch noch. Okay, Münster.
Genau. Und da habe ich das jetzt gemacht, aber man muss halt vorher zum normalen Tierarzt. Man braucht eine aktuelle Tollwutimpfung, dann braucht man eine Behandlung gegen innere Parasiten, also sprich eine Wurmkur, und gegen äußere Parasiten und Spot-on. Das haben wir dann machen müssen unter Aufsicht sozusagen, damit man da nicht mogelt, weil macht nicht jeder gerne. Und
Spot on.
Ja, gegen Flöhe und Co. Mhm. Und und damit geht man dann, wenn der Tierarzt das bescheinigt hat, dass er das gemacht hat, geht man zum Amtstierarzt, der prüft die ganzen Dokumente, guckt sich den Hund nochmal an, ob der gesund wirkt, ob der fit wirkt. Und dann kriegt man einen Stempel. Klingt unkomplizierter, als es ist irgendwie, also weil auch irgendwie keiner so richtig Bescheid weiß. Ich musste auch dieses...
Das ist nicht so oft vorkommt wahrscheinlich,
ne? Nee, die hatten das noch gar nicht. Also das halbe Amt in Steinfurt stand bei uns im Zimmer während der Überprüfung und war begeistert, dass der Hund nach Brasilien fliegt. Ja. Ich bin ganz aufgeregt.
Also, du hast mir doch irgendwas erzählt, dass das nur so und so lange gilt und man das hier dann nochmal erneuern muss?
Es gilt irgendwie 60 Tage, aber man hat eigentlich nur 10 Tage Zeit, um einzureisen nach Ausstellung des Dokuments. Also man muss sich schon ein bisschen beeinflussen. Für die Weiterreise bräuchte ich wieder was anderes. Und für die Rückreise braucht man noch einen Titer-Test.
Also Weiterreise jetzt von hier in ein anderes Land. Solange er jetzt hier drin ist, ist
genau.
Okay.
Genau, solange ist okay. Solange brauchen wir gar nichts mehr. Nur für die nächste Weiterreise muss man wieder gucken. Ne? Aber genau, und für die Rückreise in die EU dann einfach einen Titer-Test. Den habe ich jetzt auch in Deutschland gemacht, weil das hier wohl irgendwie oder im Ausland wesentlich länger dauert. Der wurde dann auch noch eingetragen und beglaubigt.
Beglaubigung.
Balu kam mit Aktenkoffer. Und dann das Beste war halt, ich hatte vorher, weil ich einfach so viele unterschiedliche Informationen bekommen habe, habe ich auch hier nach Brasilien zum Ministerium geschrieben und gefragt, was ich denn jetzt wirklich brauche, weil der Amtstierarzt in Deutschland mir auch gesagt hat, nee, muss ich mich mit beschäftigen, weiß sie nicht.
Mhm.
So, ich soll mich melden.
Weiter schieben, ne?
Genau.
Also
und dann habe ich hier hingeschrieben und dann kam vom Ministerium, ja, auch das ist nicht so wichtig, kann auch auf Deutsch sein, alles easy, so nach dem
Motto. Und wie war es dann, als du letztendlich
hier eingereist? Es war wirklich so easy, das war es ja. Ich habe natürlich gedacht, so Gott, wenn ich dabei jemand Strenges erwische und die stecken den Hund in Quarantäne oder so. Aber es war im Endeffekt, war alles total einfach.
Und sie denn, war alles easy.
Ja, wir haben dann die Dokumente, habe ich der Frau da im Zoll alles dann auf den Tisch gelegt. Die hat da irgendwie ganz kurz drüber geguckt, guckte auch irgendwie so ganz irritiert, wie viele Sachen ich eigentlich habe. Ja.
Wahrscheinlich kommt da gar keiner mit an sonst.
Wahrscheinlich einfach echt zu... Übervorbereitet.
Die Deutschen, ja.
Ich habe alles, was ich im Internet gefunden habe, habe ich natürlich abgearbeitet, sicherheitshalber. Und man hat sich natürlich Sorgen gemacht, dass er den Flug nicht so gut schafft, aber er kennt natürlich die Flüge schon so nach Madeira oder nach Portugal. Das ist ja auch schon über 4 Stunden nach Madeira. Und wir haben dann die kürzeste Flugverbindung von Lissabon nach Fortaleza genommen. Das waren so 7 Stunden hatten wir. Das hat er so gut gemacht. Also der war von uns am entspanntesten, kann man fast sagen.
Und ja, in der Algarve war es ja auch noch ein bisschen, da ist auch eine coole Szene und da willst du auch immer mal wieder hin, ne?
Ja.
Ist ja auch Portugal und Portugal-Brasilien ist ja auch eine Rennstrecke und dann Madeira hast du so ein cooles Dreieck von Home Bases ein bisschen,
irgendwie,
ne?
Schon, ja.
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 Voll cool. Und genau, wenn ihr jetzt hier in Brasilien, wenn ihr jetzt hier im Norden, fahrt ihr noch nach Sherry und so, dann wollt ihr noch nach Bahia, Rio de Janeiro und dann mal gucken, wie lange ihr bleibt, ne? Einfach alles open, habt nur einen One-Way-Flug gebucht.
Genau.
Ja.
Also mal gucken. Wir lassen uns jetzt einfach ein bisschen treiben. Wir hatten da nur 1-2 Nächte in Fortaleza gebucht, um kurz anzukommen. Dann sind wir hier zu euch gekommen, ein paar Tage. Jetzt fahren wir mal nach Sherry. Danach haben wir noch nicht wirklich was geplant. Also irgendwann... Ja.
Vielleicht wollt ihr noch Kiten lernen.
Genau, das auch noch. Und ja.
Und sag mal, was sind denn so als Designer, als Nomad-Designer generell die Challenges beim Reisen? Also ich denke da jetzt vor allem an Internet, weil man ja auch viele Dateien up- und downloaden muss und so beim, als Designer, ne? War das schon mal ein Problem oder haben da sich schon mal deinen Kunden beschwert, dass du da nichts schicken konntest oder?
Bis jetzt zum Glück nicht. Bis jetzt hatte ich tatsächlich immer Glück. Also Asien ist ja sowieso immer gutes Internet. Portugal ist auch sehr stabiles Internet. Also tatsächlich hatte ich in Hamburg mehr Probleme.
Ich glaube, es ist auch über die Jahre besser geworden. Ganz am Anfang zu unseren Nomad-Zeiten, im Vergleich zu jetzt, kann man,
absolut.
Aber cool, da ist noch keine Probleme.
Nee, das ging tatsächlich. Ich bin mal gespannt hier in Brasilien, weil ich jetzt auch immer relativ viele Calls habe und da bin ich mal gespannt, ob es gut funktioniert. Wird sicherlich mal so sein, aber im Zweifel habe ich auch immer noch 2 Mädels, die mit mir arbeiten, die dann auch mal einspringen können oder so.
Achso, da wollte ich gerade auch noch drauf hinaus. So als Designer ist man ja sehr viel One-on-One mit den Kunden. Wenn du das versuchst zu skalieren, was hast du da schon mal vielleicht ausprobiert oder was hast du da vor?
Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Struggle, weil die Leute natürlich einbuchen wegen, so ein bisschen auch wegen dem Style. Ich kann mich natürlich in jeden Kunden, jede Zielgruppe reinversetzen. Das heißt, Designs sind ja immer zielgruppenorientiert und je nach Branche, Thema. Aber so ein bisschen, ja, die Stilistik sieht man natürlich und deswegen buchen einen die Leute. Das heißt, so ein bisschen muss ich natürlich überall immer drauf schauen. Was ganz gut geht ist, und was ich auch schon seit ein paar Jahren mache, dass Tania für mich arbeitet und mir halt hilft gerade so im Tagesgeschäft. Das heißt, Brands, die schon stehen, zum Beispiel Packaging Design, dass sie dann die Änderungen macht an bestehenden Packagings, weil die ja immer mal geupdatet werden müssen oder minimale Änderungen irgendwie sind. Und so dieses Tagesgeschäft kann man eigentlich ganz gut als Team lösen. Wenn es dann halt wirklich, was ich ja viel mache, so Branding ist, dann muss ich schon immer so die ersten Steps machen, sage ich mal. Und dann sind ja auch viele Calls, dann ist es nicht schön, wenn ich nicht dabei bin, weil die Leute mich schon eher persönlich buchen. Und mich dann auch so ein bisschen ausfragen und mit mir sprechen wollen und mich natürlich sehen wollen, dass...
Bis auf wir haben uns ja nie gesehen.
Nee, genau, hier nicht. Hier war doch easy, genau. Nee, aber dann...
Wir haben noch nicht mal mehr einen Call gemacht. Ich glaube, wir haben noch nie einen Call gemacht.
Nee, wir haben nur geschrieben. Ich wusste gar nicht, wie du aussiehst, dass ich dich irgendwann auf Instagram mal...
Weil wir sind selber so immer, ach, Call, nee, muss ja, nicht sein.
Ich bin auch mal froh, wenn ich keinen habe. Irgendwie gerade auch mit der Zeitverschiebung. Und ich habe jetzt auch das... muss ich auch noch verschieben. Jetzt habe ich auch noch heute eine Call-Anfrage reingekriegt für Freitag. Das wäre bei mir dann 5.30 Uhr.
Ah ja, das geht ja noch.
Das geht im Zweifel noch. Genau.
Oh, ist trotzdem aber sportlich.
Muss ich auf jeden Fall alles noch so ein bisschen den Kunden mitteilen, dass jetzt so ein bisschen 5 Stunden eher ist.
Aber voll cool, dass du halt schon ein Team auch aufgebaut hast, ein bisschen, ne?
Ja.
Und die sind in Deutschland.
Genau.
Ja. Was macht dir persönlich am meisten Spaß bei der Kreativarbeit? Also wenn ein Auftrag kommt, Was würdest du sagen, wäre so dein Dream-Kunde oder Dream-Auftrag?
Ach so, du hast ja auch noch hier, das müssen wir gleich noch erzählen, für zwei hier direkt neben uns für neue Real Estate-Projekte die Logos entworfen. Das eine steht schon, das ist ein Kitesurfing-Center, das Huber Beach, und daneben das neue Projekt für so ein Eco-Luxury-Retreat, ne?
Genau, sowas. Das Kau, ja.
Das war ja auch Branddesign, aber ja, genau, was machen wir denn am meisten?
Sowas Spaß? Zum Beispiel macht mir richtig Brandy. Viel Spaß, aber so vor allem die Themen so Lifestyle, Health, Wellness, so die Bereiche am Branding, Webdesign, aber auch Packaging Design mache ich super viel und gerne.
Das sind Packaging so ist Verpackung.
Verpackungsdesign, genau.
Mhm. Und Web meinst du den ganzen Webseitenauftritt, ne? Machst genau. Du auch, bietet ihr auch an inklusive
Programmierung,
Texten, Programmierung genau. Und auch genau das ganze CI.
Genau, meistens entsteht die Website dann nach dem Branddesign, dass wir zuerst das Branddesign machen. Das ist jetzt so ein bisschen der verlängerte Arm sozusagen, dass man es dann eben auf die Website umsetzt. Das ist in der Regel so, dass es aus dem Branddesign heraus dann noch zusätzlich gebucht wird oder eben das Packaging-Design auch. Aber meistens basiert alles dann auf einem neuen Branddesign. Das ist immer so der Einstieg eigentlich.
Und die Website-Erstellung, hast du da eine Partneragentur, die das dann umsetzt, technisch?
Tatsächlich habe ich da seit Anfang meiner Selbstständigkeit schon einen Programmierer, den Max, mit dem ich seitdem zusammenarbeite. Cool. Der ist auch selbstständig, der lebt in Münster. Und der ist auch so gar nicht Nomad, der liebt es eigentlich so zu Hause zu sein. Genau, mit dem, das ist so ein eingespieltes Team.
Und ach, mega, weil oftmals gibt's dann auch immer so einen kleinen Clash, dass dann der Programmierer sagt, boah, der Designer hat keine Ahnung, das genau. Kriegt hier gar nicht umgesetzt, der kann ja schön in seinem Acrobat, wie heißt das nochmal, Adobe oder so, rummalen, irgendwelche PDFs mir zuschicken, aber ich muss das ja hier coden.
Ja,
aber PHP und so, das sieht wieder ganz anders
genau,
aus.
Genau, aber da sind wir gut eingespielt und ich schicke ihm immer Designs vorher einmal rüber, dann schaut er einmal drauf, wir gehen es einmal durch, ob alles umsetzbar ist, wie ich mir das vorstelle, wenn ich irgendwelche Special-Ideen habe oder so. Aber da sind wir gut eingespielt.
Jetzt habe ich auch noch eine ganz spannende Frage. Wie hat denn jetzt die Entwicklung von AI, die Designerbranche, oder wie ist das am Changen? Was kann man da machen im Designbereich mit AI?
Ja, das ist mega spannend im Moment. Also ich fange gerade an, so ein bisschen vor allem Midjourney zu integrieren und da mal rumzutesten.
Ist das sowas wie Stable Diffusion?
Das kenne ich jetzt wieder nicht. Okay. So Bilderstellung, also.
Ich glaube, Stable Diffusion funktioniert eher so, dass du ein paar Keywords eingibst und dann
kriegst du ein Bild.
Ja, so ein Learning Model und dann sagst du, das war gut, das war nicht so gut und dann lernt er halt immer weiter und macht dann Vorschläge dazu.
Okay, ja, also bei Midjourney gibst du im Prinzip ein paar Prompts ein und sagst, ich möchte ein Foto von einem Hund am Strand im Stil von Fotograf XY. Genau, und dann entwickelt er dir quasi ein Bild dazu. Du hast auch verschiedene Optionen, kannst dann nochmal ändern, kannst weiterentwickeln. Genau, das versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu integrieren. Photoshop liefert was Ähnliches jetzt auch, das ist aber irgendwie noch nicht ganz so gut wie...
Macht das aber Spaß, weil halt ja was Neues
ist. Ja, genau, ne? Genau, das ist das. Das ist jetzt einfach mal was Neues. ChatGPT natürlich, um einfach so ein bisschen konzeptionelle Ideen zu kriegen.
Und man wird vielleicht auch schneller dadurch irgendwie, ja, ne? Kann noch mehr Kunden vielleicht nehmen oder whatever.
Das ist aber, macht's jetzt nochmal so ein bisschen spielerischer irgendwie. Ne? Man hat mal wieder was Neues, nicht immer nur die Adobe-Programme, sondern nochmal so ein bisschen andere Spielzeuge, um ein bisschen, ja.
Was gibt's dann noch, außer das, was du gerade genannt hast?
Das sind so die beiden, mit denen ich jetzt so am meisten eigentlich arbeite im Moment.
Was war das zweite?
ChatGPT.
Ach, ChatGPT, genau. Ja, als Texte, ne?
Jetzt genau, aber auch so konzeptionell, ja, konzeptionell. Und einfach mal Fragen stellen, ein bisschen was zu dem jeweiligen Thema, weil ich mich ja oft auch in neue Themen einarbeiten muss. Mal hat man irgendwie eine Beauty-Marke im nächsten Moment, Nahrungsergänzungsmittel oder ein Luxury-Eco-Hotel. Mhm. Also es sind immer so unterschiedliche Themen, was ja den Job auch so super spannend macht, dass
und
man sich
du denn
einarbeitet.
Selbst? Also ist jetzt viel Word of Mouth, dass Kunden dich empfehlen, oder machst du immer noch, also Kundenakquirierung auf Instagram selber oder so?
Tatsächlich, im Moment ist es wirklich irgendwie Weiterempfehlung, würde ich sagen. Also wirklich zu 99%.
Und irgendwann bist du ja dann auch dicht, ne?
Ja, das ist das, ne? Ich versuche ja jetzt gerade so das Team ein bisschen mehr aufzubauen, dass ich auch mehr abgeben kann, ein paar Dinge mehr zu streamline, Productized Services auch mit anzubieten, dass es ein bisschen mehr outsourcebar wird, dass ich auch mal ein bisschen mehr raus kann und immer nur zum Schluss nochmal drauf schaue. Also ich werde immer so ein bisschen natürlich auf jedes Projekt irgendwie meinen Finger halten müssen und so ein bisschen drauf schauen müssen. Aber das versuche ich ein bisschen. Dann kann man nochmal mehr in die Akquise gehen, wenn das alles steht.
Mhm.
Ja.
Ja, ja, im Grunde ein Luxusproblem, ne? Mehr Nachfrage als du bedienen kannst.
Ja. Wie kann man dich denn finden, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten will? Du hast deinen Instagram-Channel, einen eigenen, wie heißt der?
Safe, also SAVE, Safe unterstrich Branddesign.
Verlinken wir mal in den Show Notes, ne?
Genau. Oder halt auf meiner Website safe-design.de.
Das coole Safe ist so eine Spielerei mit deinem Namen, ne?
Genau.
Ich kann mich auch noch erinnern, wo du das Logo dafür neu hattest. Stimmt. Oder irgendwas war da.
Ja.
Hattest du von, nicht von Anfang an ein Logo, ne? Nee. Oder ein anderes?
Ja, genau. Für dich. Am Anfang habe ich oft noch rumgespielt und dann habe ich es, glaube ich, auch noch vor ein paar Jahren mal geändert und ganz am Anfang, wo ich mich dann komplett selbstständig gemacht habe, habe ich es nochmal umgeschmissen.
Ja.
Aber als Designer spielt man natürlich an seinem eigenen Brand irgendwie oft rum, man muss ja mal so ein bisschen up-to-date bleiben und dann hat man es irgendwie nach 2 Jahren satt gesehen und dann muss es wieder ein bisschen anders aussehen.
Wollte ich gerade sagen, ist es wichtig als Designer irgendwie am Zahn der Zeit zu bleiben und up-to-date zu bleiben und sich inspirieren zu lassen von der Umwelt und dem Zeitgeist, oder ist es wichtig, seine eigene Kreativität zu bewahren und nicht zu viel nach außen zu gucken? Wie würdest du das sehen?
Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich versuche immer ein bisschen zeitloses Design zu machen, weil ich halt jetzt nichts davon, wenn man irgendwie, wenn jetzt gerade irgendein spezieller Trend, manchmal ist es dann mit irgendwelchen Fahrverläufen oder irgendwelche Dinge, die dann mal kurz in sind und dann nach 2 Jahren kann man es nicht mehr sehen.
Wie kriegst du das mit? Einfach durch... Ja. Mit offenen Augen durch
genau. Genau. Als Designer kannst du ja auch nicht in eine Pizzeria gehen, ohne die Speisekarte zu analysieren und zu bewerten. Du kannst nicht an einem Geschäft vorbeigehen, ohne das Logo anzusehen. Das ist so eine Designerkrankheit.
Oder, ja, oder schief, das rutscht weg oder nicht ausgerichtet. Ach krass, ich kenne das auch aus meinen SEO-Zeiten. Mittlerweile geht's ja. Wenn ich früher auf einer Website war, habe ich direkt Backlink-Analysen angeschmissen. Hat er nur Follow-Links, wie viel Link-Juice ist auf der Seite, was ist das Heading optimiert, die Texte. Oder,
es war ja jetzt hier Off-Season und da von der Kite-Schule, wo du das Logo gemacht hast, da habe ich dem Joseph gesagt, so jetzt streich das mal, weil das ist ja eine Off-Season vom Wind und Wetter, geht das ja weg, weil die Saskia kommt doch jetzt. Ne, sonst wäre es so traurig, dass dein Logo ganz verblasst ist von der Sonne. Aber er hat eh ja jetzt gerade gestrichen, weil er ja eröffnet hat. Mhm. Ja, aber weil ich mich schon reinversetzen konnte, wie das ist, wenn du das jetzt siehst.
Oder wenn das mal gucken, ja.
Ja, voll witzig. Ja, cool, voll spannend. Ja, dann bist du jetzt finally Nomad live und mal schauen, wo der Wind sich hintreibt. Ne?
Genau.
Auch im Business, du bist ja auch noch, oder ihr mit deinem Freund zusammen, der vorher einen Kiosk betrieben hat in Hamburg. Wollt ihr auch mehr jetzt ins Airbnb rein, weil euch das Spaß gemacht hat auf Bali, ne?
Genau.
Das Anmieten, Verschönern und Vermieten. Oder noch ein bisschen weiter Real Estate, das bleibt auf jeden Fall
genau.
spannend.
Das macht uns total Spaß, auch das Haus auf Madeira zu kaufen und einzurichten, jetzt noch so ein bisschen zu sanieren. Der ganze Außenbereich wird jetzt noch gemacht. Und
das ist ja auch Interior Design.
Genau,
ne?
Es ist auch Design, aber es ist halt nochmal irgendwie so ein schöner Gegenpol zu meiner Arbeit, die ja sonst immer am Computer ist, dass man mal wieder irgendwie so ein bisschen was mit den Händen macht und nochmal wieder in Geschäfte geht und unterwegs ist und ja, so ein bisschen...
kreativ.
Genau, andere Art von Kreativität halt zu haben und nicht alles nur virtuell.
Mix ist ganz cool, ne?
Genau.
Ja. Aber was Handfestes einzurichten, ne?
Ja, vor allem, du bist ja jetzt auch super lang schon im Designbereich und manchmal hat man, dann haben wir ja auch immer Lust, nochmal was anderes auszuprobieren oder dann so nebenher.
Ja, das war auf jeden Fall auch nochmal ein Gamechanger bei uns, als wir dann die Häuser gebaut haben, so, geile Tür, eine Handklinke, die man anfassen kann.
Genau. Dann haben
wir jetzt Geld bezahlt und hab die Klinke.
Ja, aber die Challenge war halt, dass man nicht so schnell Sachen ändern konnte wie online. Dann dachten wir, scheiße, nee, jetzt hätten wir doch lieber die Tür oder das hätten wir doch lieber da gehabt. Und dann kannst du es eben nicht schnell
dann
ändern.
Dann kannst du nicht mehr die Wände noch, die Mauern einreißen.
Kannst du schon, haben wir teilweise gemacht.
Ja, je nachdem, wie weit du schon im Bau bist, aber kostet natürlich alles wieder, ne?
Ja. Ja. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ja, cool. Voll cool, dass du dich hier mal live da hast.
Eine letzte Frage habe ich noch. Merkst du verschiedene Energien, wenn wir beide dich briefen, wenn Yara dir
das ist auch spannend.
Ideen zuschmeißt und wenn ich dir Ideen zuschmeiße?
Deine Briefings sind immer kürzer und
mach mal.
Hier habe ich also 10 Ideen, mach was draus. Und Yara ist meistens schon so ein bisschen, hat schon mehr Ideen im Kopf und hat schon mehr so ein Bild vor Augen gehabt, wenn du dann immer so ein bisschen... Wird schon.
Ja, passt.
Spannend, ja.
Richtig spannend.
Ach so, das
du bist ja auch der größere Visionär von uns beiden. Herzlich.
Ja, aber das interessiert mich auch noch als letzte Frage. Genau, du wusstest ja, du hast uns ja auch noch nie im Ausland gesehen. Jetzt hier das erste Mal. War das anders, als du gedacht hast, wie wir jetzt hier leben? Oder hast du es dir schon so ungefähr so vorgestellt?
Ich habe es mir echt schon irgendwie so vorgestellt. Das Witzige ist, ich habe auch das Gefühl irgendwie, auch wenn wir uns noch nicht so oft gesehen haben, dass wir uns so gut kennen. Kommt natürlich auch dadurch, dass ich immer eure Podcasts höre und so weiter. Und wir so oft halt irgendwie dann geschrieben haben, so lange Kontakt hat. Irgendwie, das ist so gar nicht fremd. Das ist ganz witzig irgendwie. wo man sich eigentlich real gar nicht oft gesehen hat.
Ja, verrückt, ne? Ja. Aber wir sind ungefähr so, wie wir
eigentlich genau so.
Genau so, okay. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist cool. Ja, cool.
Yo, that's it. Danke für deinen allerersten Podcast überhaupt in deinem Leben.
Genau.
Finde ich cool, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich glaube, super spannend für alle Leute. Wir verlinken alles in den Shownotes. Danke, Yara, dass du mit am Start warst. Danke, liebe Saskia.
Danke
bis zum nächsten Mal.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao.
Peace and out.